Der Predigttext für den heutigen Bußtag steht in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 3. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht der, der Macht über die sieben Geister Gottes hat und der die sieben Sterne hält. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Wach auf. Stärke die, die übrig sind und fast gestorben wären. Denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Aber es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen mich zu ihm bekennen. Mein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie ihr auf das Tag eurer Zeugnisse in der Schule hingefiebert habt. Bei manchen kann das ja ein paar Tage her sein. Bei manchen vielleicht ist es auch noch nicht so lange her. Es ist eher so mit Vorfreude, in der Erwartung, endlich das Lob zu bekommen für ein Jahr Arbeit. Oder doch eher Unbehagen, in der Erwartung von schlimmen Noten, die man dann auch zu Hause noch vorzeigen muss. Oder man wartet zum Beispiel die ganzen Sommerferien ab und gibt die erst den Tag vorher hin. Aber im Normalfall sollten die Eltern wissen, wann die Kinder ein Zeugnis nach Hause bringen. So ein Zeugnis ist natürlich subjektiv, aber es sagt natürlich auch ganz viel aus über dich und mich als Person, wenn jemand über dich was schreibt. Vor allem, wenn es nicht nur Noten sind, sondern so eine schriftliche Beurteilung enthält. Ich habe nachgeblättert bei mir. Klasse 2. Meine Lehrerin schrieb unter anderem, Michael nimmt selbstständig Kontakt zu seinen Mitschülern auf. Er ist sehr selbstbewusst, muss aber noch lernen, die Meinungen seiner Mitschüler zu akzeptieren. Mit anderen Worten, da war schon mal viel Gutes dabei, aber ich hatte noch dazu zu lernen, das zu ertragen, dass andere eine andere Meinung hatten. Naja, mit 7 Jahren darf das, denke ich, auch sein, dass da noch Dinge zu verbessern sind. Ich glaube, gerade im Schulalter, wenn man da nicht den Leuten sagt, hier liegst du falsch, mach was anders, dann werden wir uns nicht verändern. Wo stehe ich in meiner Entwicklung, wo muss ich mich verbessern, sind so wichtige Fragen. Und natürlich, viele von euch haben jetzt gerade geschmunzelt, irgendwie ist es trotzdem peinlich, so Kritik über sich zu hören. Na klar. Aber es legt eben doch offen, wer ich bin, was ich für ein Mensch bin. Im letzten Buch der Bibel stellt Jesus 7 Zeugnisse aus. Und nicht nur für einzelne Personen, sondern für ganze Gemeinden. Für reale Gemeinden. 7 Gemeinden, die in Kleinasien, das ist die heutige Türkei, zusammengefunden haben. Die gab es wirklich. Und trotzdem hat es auch für uns heute noch eine Bedeutung. Ich weiß nicht, in den letzten Wochen war ja die Möglichkeit, in der fortlaufenden Bibellese viel durch die Offenbarung hindurch zu lesen, manchmal vielleicht auch sich hindurch zu kämpfen. Und auch wenn sich dir vielleicht nicht jedes Bild in der Offenbarung erschlossen hat, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, weil in der Offenbarung Trost drin steckt. Jesus hat dieses Buch schreiben lassen, den Gemeinden, in richtig großen Schwierigkeiten zu sagen, ich bin immer noch der Herr. Er wird nämlich dort nicht als so ein Kumpel von nebenan beschrieben, mit dem kann ich mal quatschen und reden, und auch nicht einer, der senil auf seinen Wolken dahin schwebt, sondern als mächtiger Herr, der herrlich ist, der was zu sagen hat und der auch diese Welt lenkt. Auch wenn auf der Erde alle denken, es geht drunter und drüber, auch die Christen entmutigt sind und sagen, wir werden hier verfolgt, siehst du uns noch? Er ist der Herr über die Geschichte, über dein Leben. Und Jesus stellt ein Zeugnis aus über die Gemeinde in Sardes. Wie gesagt, auch sechs anderen stellt er ein Zeugnis aus. Dort macht er etwas mit Lob und Tadel und sagt, es läuft bei euch gut. Hier gibt es noch was zu verbessern. Ganz ähnlich wie bei einem Schulzeugnis. Aber nicht nach Sardes. Da sagt er was ganz anderes. Da sagt er, ich kenne deine Taten. Ich weiß wirklich, was dich bewegt, wie es dir geht, weil ich eben der Herr bin. Ich sehe bis ins Herz. Und Jesus sagt den Leuten, ihr habt einen guten Ruf in der Gemeinde. Bei euch das Leben drin, das sagen die Leute über euch. Aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Du bist geistlich tot. Da ist kein Leben bei dir. Und das muss sich die Gemeinde hören, das müssen wir hören. Die Gemeinde in Sardes hat den Ruf, lebendig zu sein. Das heißt, dort gibt es zahlreiche Aktivitäten. Gottesdienste werden gut besucht. Es gibt Gruppen und Kreise, wo Menschen sich treffen. Das Pfarrhaus ist gut frequentiert. Und Jesus sagt, du bist tot. Es wird bestimmt Gemeinden geben, wo du sagst, die sind tot, da geht nichts mehr. Wir haben eine Kirche, die verfällt vielleicht. Da kommen noch drei Leute zum Gottesdienst, mehr ist da nicht. Aber bei einer Gemeinde, wo noch was los ist, das ist mehr als unangenehmes Zeugnis. Das ist eine Warnung von Jesus. Nur weil Menschen sagen, da läuft viel, da ist eine Gemeinde lebendig, muss Jesus nicht derselben Meinung sein. Es gibt manchmal ja so diese Einstellung zu sagen, es ist egal, was du glaubst, Hauptsache wir arbeiten miteinander. Und es gibt viele Leute, die nicht wissen, was sie wirklich über Gott glauben. Und dann sagt man so, na, Hauptsache, man schließt sich zusammen, dass wir gute Taten vollbringen. Wir sind uns einig, dass wir als Gemeinde Taten der Gerechtigkeit, des Mitgefühls und der Barmherzigkeit vollbringen müssen. Alles, was wichtig ist, sind gute Taten. Wir wollen das für die Leute tun. Aber was wir glauben, das ist die Angelegenheit von einem jeden privat. Dann sagen wir, das sind tolle Kirchen. Die dienen den Leuten, da ist was los. Aber probier das mal mit deinem Ehepartner aus. Wenn der dich fragt, was glaubst du wirklich von mir, was hältst du von mir? Und dir dann dein Partner antwortet, naja, ich weiß nicht so wirklich, was ich von dir halte und wie es so um uns steht, aber ich tue das Wichtigste, was ich machen muss. Ich erledige die Hausarbeiten, ich kümmere mich um die Dinge, die du von mir bittest. Aber ich weiß nicht genau, was ich von dir glaube. Aber ich mache das, was du von mir verlangst. Und es fehlt die innere Verbindung zueinander. Es fehlt so eine Realität im Inneren, wo wir vielleicht Liebe bei einer Ehebeziehung sagen würden. Und viele Ehen laufen so, die dann kaputt gehen. Und man sagt, nach außen hin lief doch alles. In der Gemeinde in Sardes gibt es keine Kämpfe. Es wird nichts davon berichtet, dass Jesus denen sagt, da glauben Leute falsches Zeug. Es gibt in den anderen Gemeinden Zeugnisse, wo Jesus sagt, ihr habt satanische Angriffe. Also da geht es wirklich drunter und drüber. Das sind große Schwierigkeiten. In Sardes nichts. Keine Angriffe, keine Streitereien. Und die Diagnose ist geistlich tot. Das ist der Weckruf von Jesus, das zu erkennen. Was heißt aber, wenn man sagt, geistlich tot, was ist das eigentlich? Ich will das mit einem anderen Bild versuchen zu erklären. Paulus beschreibt beim Korintherbrief, dass die Gemeinde wie ein Körper ist. Das kann man sich vorstellen. Da gibt es einen Kopf, da gibt es Arme und Beine, da gibt es einen Oberkörper. Und das Bild von Paulus sieht so aus, dass er sagt, jeder von der Gemeinde ist ein Teil davon, Teil dieses Körpers. Der eine ist ein Finger, ein Auge, was auch immer. Und Jesus, der ist der Kopf, der ist der Haupt dieses Körpers. Alles hängt zusammen, jeder wird gebraucht, aber natürlich lenkt der Kopf das Ganze. Geistlich tot heißt, wenn der Körper vom Kopf abgetrennt ist. Aktivitäten in der Gemeinde sind noch da, gemeinsame Treffen, Aber eines fehlt. Das einzig Wichtige zunächst, nämlich die Verbindung zum Kopf, der ja alles lenkt. Und die ist durchtrennt. Und daher fehlt natürlich Kraft. Dadurch fehlt Leben. Das ist bei einem Körper offensichtlich. Da ist jemand tot, wenn da der Kopf abgetrennt ist. Daher fehlen die Früchte eines geistlichen Lebens. Und da hilft dann auch kein Tadel oder Lob mehr zu sagen, das könnte man noch ein bisschen besser machen, hier müssen wir optimieren. Da hilft nur noch ein Weckruf. Wach auf! Schlaf nicht mehr! Man könnte jetzt in der Stelle auch verzweifeln und sagen, es ist alles sinnlos. Aber in den Evangelien gibt es immer wieder Geschichten, wo genau das passiert ist. Denken wir an das kleine Mädchen, das tot dalag, wo die Familie um sie getrauert hat und Jesus hinzukommt und zu ihr sagt, Talita, komm Mädchen, steh auf. Und weil Jesus redet, steht dieses Mädchen auf und kommt zurück ins Leben. Das Wort von Jesus kann Tote auferwecken. Einzelne Menschen, ganze Gemeinden, sogar ganze Kirchen kann Jesus aus dem Todesschlaf aufwecken. Wann immer wir anfangen, uns vom Evangelium zu entfernen, wird Jesus einen Weg suchen und hoffentlich auch finden, uns zur Umkehr zu bringen. Der Bibel kommt es immer wieder darauf zurück, dass wir als Christen zu diesem Bund zurückkehren und sagen, ja Jesus, ich sehe es ein, ich habe mich von dir abgetrennt, ich habe versagt und ich will zurückkehren zu diesem Bund mit dir. Dich will ich suchen, dich, der mich erneuern kann. Ich will Buße tun, einsehen und sagen, ich habe es versaut. Und Buße, Umkehr zu Jesus, zurückkommen zum Haupt der Gemeinde, das erneuert uns, das allein. Und es ist auch so, dass alle Kirchen irgendwann einschlafen, müde werden. Und es kann sein, dass die einzigen Kirchen, die nicht schlafen, die Kirchen sind, die sich Sorgen darüber machen, dass sie einschlafen könnten. Dass wir das am Leben erhalten, lasst uns nicht einschlafen. Wir haben den Auftrag von Jesus in dieser Welt. Und es geht nicht darum, vieles zu tun und aktiv zu sein, sondern mit Jesus verbunden zu sein. Das Bild vom Einschlafen zu erklären, ein letztes Bild, was ich nutzen will, ist, wer einschläft, wird von seinen Träumen beherrscht. Ich kann zum Beispiel einschlafen, dann träume ich mir so einen idyllischen Ort herbei, wo es bequem ist. Aber während ich schlafe, brennt mein Haus in der Realität. Wenn ich träume, bin ich an dem schönen Ort. Wenn ich aufwache, werde ich wieder von der Realität kontrolliert und nicht von meinen Träumen. Träume sind substanzlos. Stell dir vor, deine Frau ruft dich und sagt, du musst Mutter werden, das Haus brennt. Und du träumst noch so vor dich hin und sagst, ja, weck mich mal morgen. Ich schlafe gerade schön. Das hat nichts mit der Realität zu tun, weil alles in Flammen steht. Du schläfst und verpasst die Realität. Und die wirkliche Realität ist Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist. Und er muss uns näher und lieber sein als alle Träume, die wir so träumen. Er muss uns real werden. Und Jesus ruft, wach auf, du schläfst. Und wenn du munter geworden bist, stärke die, die übrig sind und fast gestorben wären. Und Jesus kann Tote zum Leben erwecken. Er wird uns vorgestellt als der, der Macht hat über die sieben Geister Gottes. Sieben ist die Zahl der Fülle. Bei Jesus ist die Fülle des Geistes, die Fülle des Lebens. Und wenn Gott Menschen anhaucht, werden sie lebendig. So schafft Gott Menschen und so erweckt Gott immer noch Totenfelder. So wie bei Hesekiel, der ein ganzes Totenfeld schaut und wenn Gott spricht, kommt Leben hinein. Oder wie in der Apostelgeschichte, als an einem Tag Tausende zum Glauben kommen und entmutigte Jünger überall anfangen, von Jesus zu erzählen. Jesus ruft uns an diesem Bußtag, wach auf, komm ins Leben, komm zu Jesus. Das wird dein Leben, das wird unsere Gemeinde erneuern und unsere ganze Kirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.